Und das, was hier passiert, was Gott hier getan hat und tut, so zentral von Berlin, ist für uns auch im kleinen Erkrath, bei der großen Stadt Düsseldorf, ein großes Zeugnis. Und in dieser Zeit, seitdem es Eckstein gibt, seid ihr durch die verschiedensten Bücher gegangen und durch die verschiedensten Themen der Bibel. Ihr seid durch den Titusbrief gegangen, ihr habt das Markus-Evangelium, gerade aktuell als eine Predigtreihe, durch die ihr geht, Abschnitt für Abschnitt. Ihr hattet eine Reihe über das Leitbild dieser Gemeinde, über Mitgliedschaft, Single-Dasein und vieles mehr. Das wisst ihr besser, wenn ihr Teil dieser Gemeinde seid, als ich wahrscheinlich. Und zuletzt seid ihr durch die Solas gegangen, die Solas der Reformation, was die Reformation ausgemacht hat. Und dort habt ihr die grundlegenden Lehren des christlichen Glaubens ausführlich behandelt. Aber in dieser Reihe fehlt etwas. Es fehlt etwas, was grundlegend für die Reformation und auch schlicht für uns heute entscheidend ist. Es geht nämlich um die Frage, was ist überhaupt Kirche? Was ist Gemeinde? Weil das war auch eine der Fragen, die damals eben nicht zu einer Reformation der alten Kirche geführt hat, sondern zu einer Spaltung, wenn wir mal ganz offen sind. Dass eine neue Gemeinde entstanden ist oder die Gemeinde erneuert wurde in einer Abspaltung. Die römisch-katholische Kirche hat nämlich ein absolut unbiblisches System über die Jahrhunderte aufgebaut und das existiert bis heute noch. Deswegen ist es auch für uns heute relevant. Und dabei geht es nicht um Traditionen, die zur Freiheit des christlichen Glaubens gehören. Johannes Calvin hat damals zum Beispiel gesagt, zur Einheit der Kirche ist es nicht erforderlich, dass überall dieselben kirchlichen Gebräuche und gottesdienstlichen Formen in Übung sind. Die Gemeinden haben, weil sie Christi eigen sind, darin Freiheit. Nein, es geht nicht um diese Freiheit, sondern es geht um Lehren, die klar gegen die Bibel sind. Die römisch-katholische Kirche sieht sich als apostolische Kirche. Sie sagt, dass sie auf den Aposteln gegründet ist und der Papst sei, er ist ein Nachfolger von Petrus. Sie sehen in sich selbst eine Autorität in der Kirche. Und Gott spricht eben nicht nur in der Bibel, so wie wir das glauben, sondern in Konzilen, in der Tradition. Und der Papst kann auch in Autorität reden. Aber das ist nicht alles. Und darum soll es eigentlich gar nicht heute gehen. Die katholische Kirche hat nämlich auch ein absolut unbiblisches Verständnis von Ämtern und von ihrer Berufung. Es gibt Geistliche und es gibt Laien. Die katholische Kirche, um das mal so einfach auszudrücken, ist eine Zweiklassenkirche. Sie sieht sich als alleinige Stellvertretung von Gott berufen, als Kirche und in ihren Ämtern. Und dabei spricht die Bibel ganz anders darüber, was eigentlich Kirche, was Gemeinde sein soll. Weil die Kirche selbst hat keine Autorität, es sei denn, sie steht alleine in Gottes Wort, in der Bibel. Und genauso gibt es auch keine zwei Klassen. Natürlich, wir haben unterschiedliche Dienste. Ihr habt hier Pastoren, ihr habt Diakone, ihr habt welche, die anderweitig dienen. Aber niemand ist davon weniger wert vor Gott. Niemand ist in einer anderen Klasse, wenn er zu Jesus gehört. Und das alles gründet in unserer Berufung, die wir als Christen, als Gemeinde haben. Die Berufung beschreibt das, wozu Gott uns in dieser Welt bestimmt hat. Es geht um das grundlegende Wesen, können wir auch sagen, von dem, was Gemeinde ist. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, anhand von 1. Petrus 2. Wir wollen uns ansehen, zu wem wir als Gemeinde berufen wurden, dann die Ablehnung der Berufung und zu was wir berufen wurden. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt mit mir bitte einmal 1. Petrus auf. Kapitel 2, wir lesen die Verse 4 bis 10. 1. Petrus 2, 4 bis 10. Wir lesen dort, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, sieh, ich lege in Zion einen ausgewählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungehorsamen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich daran, weil sie dem Wort nicht gehorchen, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Lass mich kurz zur Hilfe etwas über den Zusammenhang sagen. Nun, das ist der erste Petrusbrief. Und Petrus ist auch der Autor. Das ist jetzt vielleicht nicht das so Schwere daran. Er schreibt an Christen, die unter massiver Verfolgung fern ihrer Heimat gelitten haben. Und jetzt stell dir das vor. Du bist fern von deiner Heimat und jeder in deinem Umfeld ist ein potenzieller Feind für dich. Sie haben viel Leid gesehen und viel Leid erlebt. Und das nur, weil sie an Jesus geglaubt haben. Und wenn du dann alleine bist, beziehungsweise nahezu alleine, nur einen ganz engen Kreis vielleicht hast, dann kannst du auch ganz schnell vergessen, wer Gott wirklich ist und wer wir durch ihn geworden sind. Wir wollen meistens von unserer Tendenz her lieber dazugehören. Wir wollen auch nicht in Angst leben, sondern wir wollen lieber mehr Ruhe haben. Und Gott benutzt daher Petrus, um sie, um dich und mich, in solchen Situationen zu stärken und zu trösten. In Kapitel 1, in den Versen 1 und 2, grüßt er zuerst die Empfänger und erinnert sie direkt daran, dass der dreieinige Gott im Leid bei ihnen ist. Und dass sie zu ihm gehören. Damit fängt er an. Er sagt, ihr gehört zu ihm. Und in Kapitel 1, in den Versen 3 bis 12, fasst er das Evangelium in einer wundervollen Art und Weise zusammen. Er spricht von den Verheißungen des Evangeliums, die man im Alten Testament durch die Propheten schon gesehen hat. Kurzum, Petrus zeigt, Gott hat sein Wort gehalten. Dort stehen wir heute. Und dann erinnert er sie an die Realität des Kreuzes. Es ist nichts Abstraktes, sondern es ist passiert. Es ist real. Jesus ist dort am Kreuz für die Sünden gestorben. Für die, die an ihn glauben. Petrus sieht darauf, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, da wir einen lebendigen, auferstandenen Retter und Herrn haben. Und er geht dann über und spricht von einer unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Hoffnung. Anders ausgedrückt, etwas, was nie wieder aufhören wird, etwas, was vollkommen ohne Sünde ist, rein, und was das Schönste ist, was es jemals geben wird. Weil das ist unverwelklich. Die schönste Blüte zu haben, ohne dass es zerfällt, so wie wir es bei Blumen kennen. Und das ist das Evangelium. Weil eigentlich sind wir als Menschen vor unserem Schöpfer schuldig. Egal, wer hier sitzt. Verdient haben wir nichts anderes wie das Gericht Gottes. Und wir sehen immer wieder dieses Leid. Und soll ich euch was sagen? Dieses Leid ist nichts gegen dem, was wir eigentlich verdient haben. Aber das Evangelium ändert alles. In dem Evangelium, in dieser frohen Botschaft, hören wir oder sehen wir, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Das feiern wir zu Weihnachten, damit er lebt, am Kreuz stirbt, um dort die Sünden zu bezahlen von denen, die an ihn glauben. Stellvertretend dort die Strafe zu tragen und dann aufzuerstehen. Wir hören das als Christen immer wieder und es ist selbstverständlich. Aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Weihnachten, selbstverständlich. Und es ist doch nicht selbstverständlich, weil es um das Evangelium geht. Die großartigste Botschaft, die es für Menschen überhaupt geben kann. Und es gibt immer wieder in Gemeinden, in unserem Umfeld Menschen, die nicht daran glauben. Und wenn das so ist, wenn du daran nicht glaubst, dann kehr um und tu Buße. Glaub an diesen Gott, glaub an diese Botschaft. Aber auch für uns, die wir schon daran glauben, ist das Evangelium das, was uns immer wieder daran erinnern soll, wer Gott ist und was er in Jesus für dich und mich getan hat und jeden Tag tut. Das soll uns ein Antrieb sein, ihm zu dienen, ein ganz anderes Leben zu führen. Ein Leben mit Jesus, was Petrus dann in Kapitel 1 ab Vers 13 weiter zeigt. Lasst uns in Kapitel 1 Vers 15 und 16 einmal zusammen lesen. Wobei, lasst uns in 14 anfangen. 1. Petrus 1 ab Vers 14. Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das Evangelium hat die Kraft, uns zu verändern. Und es wird uns verändern. Daher sollen wir uns auch nach ihm und seinem Wort ausstrecken, damit wir immer weiter wachsen in dieser Beziehung und dass unser Leben in der Nachfolge immer mehr verändert. Anders ausgedrückt, ein Leben zur Ehre unseres Gottes, der genau das für uns getan hat, aus Dank und um ein Zeugnis für ihn zu sein. Und genau das führt uns dann zu unserem Text von heute, wo Petrus dann aufzeigt, was die Berufung der Gemeinde ist. Nick hat das gestern so wunderbar beim EBTC gesagt, es gibt einen Grund, wieso Christen nicht sofort zu Gott gehen, sobald sie zum Glauben kommen. Und die Berufung neben dem Missionsauftrag ist ein Teil davon. Er erinnert die Gläubigen an diese wunderbaren Wahrheiten über das Wesen der Gemeinde. Er sprudelt praktisch über, wenn er davon spricht. Das fängt damit an, zu wem wir berufen wurden als Gläubigen. Das zeigt nämlich, zu wem wir gehören und wer wir wirklich sind. Wir sind Christen, da wir zu Jesus Christus gehören. Und nicht, weil wir zur Ecksteingemeinde gehören, zu Gnadenfels oder sonst einer Konfession, sondern zu Jesus. Allein der Glaube an Jesus rettet und nicht irgendeine Gruppe, eine Konfession oder Institution. Und genau hier unterscheidet sich zum Beispiel, das ist dieser Bezug zur Reformation, deswegen sage ich es wieder, die katholische Kirche. Die katholische Kirche sagt, du musst zu uns gehören. Du brauchst uns, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Im Konzil von Florenz im 15. Jahrhundert wurde zum Beispiel Folgendes formuliert. Die heilige römische katholische Kirche, durch das Wort unseres Herrn und Erlösers gegründet, glaubt fest, bekennt und verkündet, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude noch Ungläubiger oder ein von der Einheit getrennter des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem Tod ihr, der Kirche, anschließt. Nur wer zu ihr gehört, wird auch erlöst. Und das hat sich auch nach der Reformation nicht geändert. Es ist bis heute aktuell. Und genau das sagt aber die Bibel eben nicht. Alleine Jesus hat diese Mittlerrolle. Alleine zu ihm sind wir berufen als Christen. Und wir durften zu ihm kommen bei unserer Errettung. Wir lesen in der Schlachterbibel zum Beispiel, da ihr zu ihm gekommen seid. Wir haben auf den Ruf von dem Evangelium reagiert. In dem Moment, wo jemand gläubig wird, war das eine Reaktion darauf. Das ist ein abgeschlossenes Ereignis in deinem Leben, was dich heute zu einem Christen macht. Aber vielleicht ist euch das aufgefallen. Wenn ihr die Bibeln habt, die es hier ausgelegt gibt oder zum Beispiel auch, wie ich es gelesen habe, steht hier etwas anderes, nämlich komm zu ihm. Und jetzt natürlich die Frage, vor allem wenn man sich nicht so gut auskennt, ist das vielleicht eine falsche Übersetzung? Ich würde sagen, es ist eine genauere Übersetzung. Es bedeutet zu einem, zum Christus zu kommen bei der Rettung durch den Glauben. Aber da hört es nicht auf, sondern wir sollen in dieser Beziehung lebendig bleiben. Es ist ein fortlaufendes Kommen. Wir sollen immer wieder zu ihm kommen und nie damit aufhören. Weil wenn ein Christ aufhört, zu seinem Herrn und Retter zu kommen, hört er auch mit der Nachfolge auf. Er wird immer kleiner. Es gibt keinen Stillstand, sondern es gibt nur einen Rückschritt dann. Aber wir sollen bei ihm bleiben, wenn wir zu ihm einmal gekommen sind. Zu unserem lebendigen Stein, Jesus heißt es hier. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist aber ein seltsamer Titel. Klar, lebendig, er ist auferstanden. Das ist nicht das Problem. Aber ein Stein ist relativ unspektakulär. Oder? Außerdem ist es ein scheinbarer Widerspruch, weil es gibt wohl kaum etwas Lebloseres wie einen Stein. Aber wenn du die Bibel ein wenig kennst, dann weißt du, dass das ein häufiges Bild für Gott ist, was im Alten Testament immer wieder gebraucht wird. In Psalm 18, Vers 2 und 3 lesen wir zum Beispiel, und er sagte, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Zufluchtsort, auf den ich vertraue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Gott als Stein oder Fels ist ein Bild für festen Halt und Sicherheit, den wir in ihm haben können. Und darüber hinaus war der Stein das Symbol für den verheißenen Retter im Alten Testament, für den Messias. Das ging so weit, dass im Allerheiligsten, also in dem heiligsten Teil, in dem Teil vom zweiten Tempel, sogar ein Stein lag als Erinnerung, dass dieser Messias, dass dieser Retter eines Tages kommen wird, damit sie sich auf diese Hoffnung immer wieder neu ausrichten können. Und dieser Stein ist auserwählt und kostbar, heißt es in unserem Text. Gott hat ihn auserwählt als diesen Stein, der zu unserem Ort der Rettung wurde. Und das zeigt, wie unfassbar kostbar er ist. Christus ist der Sohn Gottes und das würde normalerweise schon reichen. Das würde reichen, um diesen Stein kostbar zu machen. Aber auch sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung haben einen unvergleichbaren Wert, was ihn unvergleichbar kostbar macht. Für dich und mich, wenn wir zu ihm gehören. Er ist, wie Jesaja sagt, ein kostbarer Eckstein, der felsenfest gegründet ist, was Petrus hier zitiert. Der Eckstein, ich meine, als Gemeinde, die Eckstein heißt, werdet ihr wahrscheinlich schon einiges darüber gehört haben, aber der Eckstein ist für einen Bau der entscheidende Stein für die gesamte Stabilität des Hauses. Und genauso ist Jesus der entscheidende Eckstein für die Gemeinde, zu dem wir berufen worden sind, und er ist der entscheidende Eckstein für dich und mich. Lasst uns nochmal Epheser 2, Vers 20 bis 22 lesen. Epheser 2, 20 bis 22. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ohne Christus gibt es keine echte Gemeinde. Und das Schlimme ist, dass es viel zu viele Gemeinden gibt ohne Jesus wirklich. Genau das ist damals auch im Volk Gottes passiert, wo Jesus in die Welt gekommen ist, wo er in sein Volk gekommen ist. Und als dieser Retter, worauf sie Jahrhunderte gehofft haben, dann abgelehnt wurde. Und heute wird Jesus genauso von Gemeinden abgelehnt, durch Lehren und Taten. Obwohl sie behaupten, zu ihm zu gehören. Immer wieder wird Gott nicht beim Wort genommen und Menschen weigern sich, Jesus wirklich anzunehmen. Und genau das spricht Petrus als nächstes hier an. Er spricht von der Ablehnung Jesu durch die, die eigentlich Gottes Volk sind. Lass uns zurück zu 1. Petrus 2 gehen. Wir lesen nochmal den zweiten Teil von Vers 7 und Vers 8 zusammen. 1. Petrus 2, 7b und Vers 8. Für die Ungehorsamen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, denn sie stoßen sich daran, weil sie dem Wort nicht gehorchen, wozu sie auch bestimmt sind. Petrus zitiert hier aus Psalm 118, Vers 22. Und genau dieser Psalm wurde damals am Abend vor dem Tod Jesu am Kreuz gesungen. Das war praktisch das Letzte, was Jesus mit seinen Jüngern zusammen gesungen hat und was ganz Israel gesungen hat. Alle Juden haben zum Passa genau diesen Psalm gemeinsam gesungen. Und leider kann ich nicht wirklich darauf eingehen, aber wenn wir uns die Evangelien durchlesen, wie das Volk, aber auch die Pharisäer und Gelehrten vor allem, Jesus als Messias erkannt haben, also verstanden haben, wer er ist, und dann ihn wirklich bewusst abgelehnt haben, sehen wir überhaupt, wie schlimm das Ganze ist. Sie wussten, dass Eckstein ein Name für den Messias war und haben an dem Abend davon gesungen, wie sie ihn verwerfen werden. Sie wollten diesen Messias nicht. Sie weigerten sich zu glauben. Christus ist ein Stein des Anstoßes auf ihrem Weg gewesen und das ist er bis heute. An Christus entscheidet sich alles in deinem Leben und in dem Leben von jedem Menschen. Der Ruf des Evangeliums geht klar hinaus. Kehr um, glaub an Jesus. Aber es wird abgelehnt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wie oft du es vorher gehört hast, bevor du zum Glauben gekommen bist. Oder wie viele Menschen du in deinem Umfeld kennst, wo du schon so oft darüber gesprochen hast, wer Jesus ist. Und wir erfahren immer wieder, dass diese Botschaft, die doch eigentlich die gute Nachricht von Gott ist, nicht gewollt wird. Eine Botschaft, wo, wenn wir verstanden haben, was es ist, eigentlich uns nur freuen können, wird von so vielen Menschen nicht gewollt. Wir sehen immer wieder, wie Jesus zu einem Ärgernis für die Menschen wird, wenn sie nicht zu ihm gehören. Sie sind nicht Gottes Evangelium gehorsam, was Gottes Aufruf zur Umkehr ist und Annahme von Jesus. Und wir sehen das in den verschiedensten Religionen unfassbar deutlich, wie ein System genau dagegen spricht. Aber das Schlimmste ist sicherlich innerhalb der Christenheit, wo einfach das Evangelium in den klaren Zügen abgelehnt wird. Genau da, wo Christenheit draufsteht und es eben nicht drinnen ist. Da, wo Jesus vermeintlich wohnt und er doch nicht da ist. Wenn ihr eine Milch kauft und da steht Milch drauf, wollt ihr nicht einen Apfelsaft haben. Das ist Produktbetrug. Und genau das sehen wir aber immer wieder in Kirchen in der ganzen Welt. Und das war und ist ein Problem von Anfang an der Christenheit. Lasst uns 2. Timotheus einmal zusammenlesen, Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Zweite Timotheus 4, Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, in der sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten selber Lehrer aussuchen werden, so wie ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Ganz viele Religionen, zum Beispiel die katholische Kirche, lehrt, dass Jesus nicht alleine rettet. Wir hatten gesehen, dass die Kirche mit Jesus schon mal als Institution zusammenrettet. Aber dazu kommt dann noch Maria und die Werke der Gläubigen. Und ich will da eigentlich gar nicht viel drüber verlieren, weil ich denke, bei Sola Fide, Solus Christus und Sola Gratia habt ihr das sehr detailliert durchgenommen. Aber diese Verfälschung, und es gibt nicht nur die katholische Kirche, es gibt viele Arten davon, haben verheerende Folgen für jeden, der diesem falschen Evangelium folgt. Aber wenn es die entscheidenden Punkte nicht gibt in dieser Botschaft, es ist keine rettende Botschaft, keine frohe Botschaft, sondern eine leere Botschaft, die nicht rettet. Wenn du dem Evangelium nicht folgst, bist du schon durch deinen Stand des Unglaubens im Gericht Gottes. Johannes 3, Vers 18 sagt zum Beispiel, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Aber dank der Gnade Gottes leben wir in einer Zeit, und das sollte uns als Christen umso mehr antreiben, wo jeder Mensch in unserem Umfeld, den wir kennen, diese Botschaft noch hören kann, wo wir sie weitergeben sollen, damit Menschen glauben. Dann darf genau diese Person, genauso wie wir, zu diesem lebendigen Stein kommen und Buße tun und zu einem Teil der Gemeinde Gottes werden. Und was das Wesen der Gemeinde genauer ist, wollen wir uns jetzt zusammen noch ansehen in unserem Text, den wir heute in 1. Petrus uns ansehen. Lasst uns nochmal die Verse 4 und 5 und dann 9 und 10 zusammen lesen. 1. Petrus 2, 4 und 5 und dann 9 und 10 noch. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Und dann weiter ab Vers 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Als erstes lesen wir hier, dass wir uns auferbauen lassen sollen, als lebendige Steine, als ein geistliches Haus. Wir sind als Christen so eng mit Jesus verbunden, dass wir selbst hier lebendige Steine genannt werden. Wir sind selbst im Matthäus-Evangelium zurzeit und da in Kapitel 10, wo es um Verfolgung ging. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, ist mir immer wieder die Bekehrung von Paulus in den Kopf gekommen. Wir lesen dort, wie Jesus Paulus begegnet. Und dieser Paulus, damals Saulus noch genannt, hat Christen verfolgt. Und Jesus sagt, wieso verfolgst du mich? Was verfolgst du mich? Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Und als diese lebendigen Steine, die zu ihm gehören, bist du dann Teil des geistlichen Hauses, der Gemeinde, dem Haus Gottes. Der Tempel im Alten Testament war der Ort, wo Gott war und wo er angebetet wurde. Und genau das sind wir als Gemeinde. Die Juden haben damals immer wieder den Tempel verunreinigt durch ihr sündhaftes Verhalten. Und das können wir auch. Wir können als Gemeinden diesen Tempel verunehren und müssen mit Konsequenzen rechnen. Die sogenannten Sendschreiben in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, erhalten solche Warnungen an uns, wo Gott uns auch die Probleme in den Gemeinden, in seinem Tempel ganz klar nennt. In der Gemeinde von Ephesus wurde die Liebe kalt. Die Lehre war gut, aber die Liebe war einfach weg. Pergamon war zu einer weltlichen Gemeinde geworden. Thyatira hat einfach Sünde in den eigenen Reihen toleriert. Sardes war eine tote Gemeinde. Und Laodicea war lauwarm. Das heißt nicht, dass sie auf dem halben Weg waren, sondern dass sie weder heiß und kalt waren. Und Wasser, was lauwarm ist, kannst du nicht zum Tee benutzen und ist auch nicht sehr erfrischend, wenn ihr lauwarmes Wasser schon mal getrunken habt. Es ist nichts Gutes, lauwarm zu sein. Es gibt so viele Gefahren für uns als Tempel Gottes, den Ort, wo Gott ist und wo er tatsächlich angebetet wird, wegen deiner und meiner alten Natur. Daher müssen wir uns immer wieder zu seinem Wort zurückbesinnen, immer wieder neu darauf sehen und uns davon formen lassen. Ihr sollt, genauso wie wir als Gemeinde, wie jede Gemeinde, die Jesus treu nachfolgen will, eben keine toten Traditionen aufbauen. Traditionen sind was Wunderbares. Allein die alten Weihnachtslieder. Wer singt sie nicht gern? Nicht jeder vielleicht, aber die meisten. Es ist etwas, wo wir uns wirklich dran freuen können. Aber es soll nicht tot werden, nicht inhaltslos. Wir dürfen auch nicht pragmatisch werden oder einfach liberal und sagen, ach, das ist alles nicht so wichtig. Nicht hartherzig. Zu keinen Sektierern. Und wir dürfen auch nicht die Sünde in den eigenen Reihen tolerieren, sondern am Eckstein dieses Tempels festhalten. Und an seiner Grundlage den Lehren der Apostel der Schrift. Genau hier haben nämlich ganz viele angefangen und sich weit davon entfernt. Wer sich mit der Kirchengeschichte auskennt, weiß, dass beinahe alle christlichen Sekten, die wir heute kennen, irgendwann mal treu angefangen haben. Und dann haben sie falsche Lehren, Sünden oder vieles mehr einfach toleriert. Sie sind flexibel geworden. Und das dürfen wir nicht. Wir sollen treu bleiben. Wir sollen uns auferbauen lassen von dem, dem dieses Haus gehört. Aber wir sind nicht nur lebendige Steine, heißt es hier, sondern auch heilige, königliche Priester, um geistliche Opfer zu bringen. Und hier benutzt Petrus wieder ein Bild aus dem Alten Testament, um einen weiteren Teil unserer Berufung zu erklären. Wir hatten gesehen, lebendige Steine, die zu diesem Tempel erbaut werden, und jetzt königliche, heilige Priester. Aber was bedeutet das? Um es zu verstehen, müssen wir darauf sehen, was überhaupt ein Priester im Alten Testament ausgemacht hat. Und ich gehe jetzt relativ schnell durch die Stellen. Wenn einer diese Stellen im Nachhinein haben möchte, fragt einfach Marco und ich sende sie euch zu. Überhaupt kein Problem. Wir lesen zum Beispiel, dass Priesterschaft ein Privileg der Erwählung ist in 2. Mose 28,1. Und genauso haben wir eine einmalige Stellung in Jesus. Priester sind von Sünden gereinigt nach 3. Mose. Und das bist du auch in Jesus. Priester sind zum Dienst gesalbt. Und das ist das, was man mit allgemeinem Priestertum der Gläubigen meint. Jeder von uns soll dienen. Nicht jeder im gleichen Dienst, aber jeder soll von euch dienen. Das ist Gemeinde. Jeder von euch hat Gaben, die er für die Gemeinde nutzen soll. Und jeder von euch wird auch gebraucht. Priester sind zum Gehorsam bestimmt. Genauso wie du und ich. Wir hatten vorhin gelesen, seid heilig, weil Gott heilig ist. Priester sollen das Wort Gottes ehren. Genauso wie wir. Durch unser Leben und durch unser Reden, durch das, was wir weitergeben. Wir sollen geistlichen Einfluss auf unser Umfeld ausüben. Wir sollen ein Zeichen für Gott sein. Ob das Familie ist, Freundeskreis, Nachbarn auf der Arbeit, beim Sport, im Auto. Es gibt keine privaten Bereiche für dich, sondern du sollst überall dieser Einfluss sein. Und Priester sind Botschafter Gottes, genauso wie du und ich. Weil wir sollen nicht nur einfach Einfluss mit unserem Leben ausüben, sondern genau mit dieser Botschaft, die Gott uns anvertraut hat. Zu guter Letzt, sie waren die im Volk Israel, die Zugang zu Gott hatten. Und das haben du und ich wegen Jesus. Als Priester im Hause Gottes sollen wir geistliche Schlachtopfer dann bringen. In dieser Stellung, die wir durch Jesus haben. Und geistliche Schlachtopfer sind nichts anderes wie Werke, die Gott ehren und um Christi willen unter der Leitung des Heiligen Geistes getan werden. Aber was ist das? Ich erinnere mich noch gut an unsere Hochzeit, wo derjenige, der uns getraut hat, über Römer 12 gepredigt hat. Weil dort sehen wir, dass all unser Sein und unser Körper genau für diese geistlichen Opfer eingesetzt werden sollen. Tim Kelly, der uns getraut hat, hat damals gesagt, das Blöde ist nur, dass wir lebendige Opfer sind, die gerne zappeln und nicht ruhig halten. Und das stimmt. Aber zusammengefasst sollen wir mit unserem ganzen Leben Gott ehren in allen Bereichen. Und das ist ein wahrer Kampf. Das ist nichts, was mal eben so passiert. Aber wir müssen immer wieder aufstehen und unser Leben als Opfer für Jesus geben. Und die Bibel spricht davon, dass das bedeutet, Gott zu loben, zum Beispiel im Hebräer 13, Vers 15. Gutes zu tun in Hebräer 13, Vers 16. Und dort lesen wir auch, dass wir mit anderen teilen sollen. Dass wir Menschen zu Christus führen, ist auch ein geistliches Opfer nach Römer 15, Vers 16. Oder die eigenen Wünsche zugunsten anderer opfern. Epheser 5, Vers 2. Was, glaube ich, somit das Schwerste ist. Dich selbst zurückzustellen, um den anderen zu bevorzugen. Gebet ist genauso ein geistliches Opfer nach Offenbarung 8, Vers 3. Das sind alles geistliche Opfer, die wir als Priester Gottes in diesem wahren Tempel bringen sollen. Und die Priester waren damals im Volk Israel sehr beschäftigt. Die haben sich nicht hingesetzt. Die haben geguckt, kann ich hier immer was machen oder da? Das war von morgens bis abends ein Fulltime-Job. Und genauso ist unsere Berufung ein Fulltime-Job, ein Leben, was dahinter stehen soll. Aber Gott geht noch weiter. Er benutzt noch ein weiteres Bild, um das Wesen der Gemeinde zu beschreiben. Wir sind ein Volk, eine heilige Nation, heißt es hier, die Gott gehört. Und irgendwie wirkt dieser Sprung relativ seltsam. Eine Nation hat nichts mit den Bildern davor zu tun. Vorher Tempel, Priester, passt vom Alten Testament ganz gut zusammen. Aber doch passt es perfekt zusammen, weil genau dieser Tempel diese Priester zu diesem Volk gehört haben. Und es verdeutlicht so wunderbar einen weiteren Teil unserer Berufung. Als Haus Gottes sind wir der Ort, wo Gott ist und wo er angebetet wird. Als Priester sind wir seine auserwählten Diener und als Nation sind wir seine Botschafter in dieser Welt unter vielen anderen Nationen. Und noch klarer wird es, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was ein Volk überhaupt ist. Ich habe diese Definition gefunden. Der mehrdeutige Begriff Volk bezeichnet eine Reihe verschiedener, sich teilweise überschneidender Gruppen von Menschen, die aufgrund bestimmter kultureller Gemeinsamkeiten und zahlreicher verwandtschaftlicher Beziehungen miteinander verbunden sind. So wird ein Volk definiert. Und wir sind als Gemeinde seine heilige Nation, sein Eigentum, sein Volk. Das ist unsere Verbindung. In Titus 2, Vers 14 lesen wir, dass Gott durch das Kreuz und sich selbst als sein Eigentumsvolk gereinigt hat. Er hat für dieses Volk bezahlt. Ja, wir sind sein Volk in dieser Welt. Und ja, wir sind Geschwister durch Jesus. Wir haben diese Beziehung durch ihn. Und damit ersetzen wir nicht Israel. Aber es ist auch falsch zu ignorieren, dass wir sein Volk sind, dass wir diesen Charakter haben sollen als Gemeinde. Paulus nutzt ein Bild für diese Wahrheit, was es nicht besser beschreiben kann in Römer 11. Israel sind die Zweige, die von diesem Ölbaum abgebrochen wurden. Und wir wurden als Nichtjuden genau daran gepflanzt. Aber eins hat sich nicht geändert, die Wurzel. Wir sind Gottes Volk. Wir gehören zu ihm, um seine Tugenden in der Welt zu verkünden. Seine Eigenschaften, zum Beispiel die Gerechtigkeit, die Liebe, die Gnade, Heiligkeit, Weisheit, Treue und vieles mehr. Aber vor allem genau diese gute Botschaft, die wir haben, das Evangelium. Und das ergänzt so gut unsere Berufung als Tempel Gottes und Priester. Wir sind eine weltweite Gruppe von Männern und Frauen mit verschiedenen Hautfarben, arm und reich, den verschiedensten Hintergründen, den unterschiedlichsten Vergangenheiten. In Gemeinden sitzen Inhaftierte, ehemalige Inhaftierte, neben Polizisten und Richtern. Ehemalige Drogenabhängige, neben welchen, die noch nicht mal wissen, was es für Drogen gibt. Das ist die Gemeinde. Eine Gemeinschaft von Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind, erlöst sind, dafür danken und mit diesem Dank leben. Und genau zu diesem biblischen Verständnis über die Kirche ist die Reformation zurückgekehrt. Martin Luther hat gesagt, die wahre Kirche besteht in der Erwählung und Berufung durch Gott. Gott ist es, der seine Kirche gegründet hat und baut. Ob hier in Berlin, sonst wo in Deutschland oder sonst wo in der Welt. Er ist es, der das Wesen der Kirche genauso auch bestimmt, weil es seine Kirche ist und nicht die von irgendwelchen Pastoren, Priestern oder sonstigen Leitern. Es ist die Kirche Jesu Christi. Und er bestimmt, wie sie auszusehen hat. Und das macht er in der Bibel. Wir sind als Kirche zu Jesus berufen worden, zu unserem Herrn und Retter, zu ihm. Er hat uns aus dem Tod durch die Sünde gerettet und zu lebendigen Steinen gemacht in seinem Haus. Und zwar jeden, der glaubt. Und es gibt keine unterschiedlichen Klassen unter Gläubigen. Nein, alle sind Teil dieser einen Gemeinde. Alle sind Priester in dem Haus Gottes und alle gehören zu dem Volk Gottes. Und als diese Gemeinde sollen wir in die Welt hinausgehen, die Botschaft, diese frohe Botschaft vom Evangelium weitergeben, indem wir Menschen zu Jüngern machen. Dort, wo wir stehen. Egal, wo ihr herkommt. Das ist deine und meine Aufgabe, deine und meine Berufung, wieso du noch hier bist. Lasst mich mit Gebet kurz schließen und dann... Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für deine Liebe und Gnade, die wir im Evangelium sehen dürfen. Es ist so unfassbar, wenn wir uns mit unserer Berufung beschäftigen und klar auf diese Botschaft, auf das Evangelium sehen, von wo wir kommen, nämlich dass wir gerechterweise nichts anderes als dein Urteil zu erwarten haben und doch so viel Gnade in dir, Jesus, geschenkt bekommen. Lass das wirklich unseren Antrieb sein, das Evangelium. Lass uns immer wieder als Gemeinden vor Augen halten, zu wem wir berufen wurden. Und lass uns vor diesen Gefahren wirklich gefreit sein, dass wir eben auch diese Gefahren der Ablehnung sehen und verstehen. Und lass uns als lebendige Steine, als Teil dieses Tempels, als Teil dieses Hauses dir treu sein, als königliche, heilige Priester, als dein Volk. Das bitte ich dich für diese Gemeinde hier in Berlin, für die Eckstein-Gemeinde, genauso wie für die Gemeinden, die auch auf dich vertrauen, Herr. Schenke du deine Führung in deiner Gemeinde. Schenke du Umkehr, wo Umkehr nötig ist, und schenke Mut, schenke Trost, schenke Halt in dir bei uns allen, Herr.